Einen wunderschönen guten Morgen, es ist schon fast gelogen, ich bin komplett müde. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin hier live auf der Piazza der Gamescom auf der Köln-Messe. Ich sitze hier nicht alleine, mir gegenüber sitzt der wunderschöne, der braun gebrannte, der noch sehr fit aussehende Marvin von den Runaways. Guten Morgen, Marvin.
Hallo Manu, es ist merkwürdig, dass wir uns gegenüber sitzen. Das ist auch noch nicht passiert. Nein, ich freue mich, aber der Schein trügt, ich bin sehr müde. Ich bin eben fast eingeschlafen. Mhm. Ja. Die Gamescom nagt an einem. Es wird langsam anstrengend.
Tag 2, ich merke es jetzt auch so langsam. Heute Morgen war ich echt noch fit, aber so langsam zehrt es an meinen Kräften. Aber es soll uns nicht davon abhalten, noch ein bisschen zu plauschen über die Spiele, die wir gesehen haben. Mhm. Die Tageszusammenfassung. Wir haben uns ein paar Sachen rausgespielt und rausgespielt. Wir haben alles durchgespielt.
Alles, wir haben die Gamescom durchgespielt.
Wir haben uns ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir teilweise beide gesehen haben. Ja. Jeder hat sich noch ein, zwei Highlights ausgepickt. Alles, über alles zu reden, macht ja auch keinen Sinn. Lass uns doch mit den Nindies anfangen. Ich finde diese Wortschöpfung so toll.
Mega.
Nintendos Indie-Sparte. Mhm. Die haben einen kleinen Sideboost aufgebaut, wo sie ein paar interessante Indie-Spiele dabei hatten. Da haben wir uns zwei Sachen rausgesucht, nämlich The Tourist und What the Golf.
Ja, ja. Mega.
Dann fang doch mal mit What the Golf an. Was ist What denn the What the Golf? Das What? Klingt wie eine Beleidigung.
What the Golf? Nein, What the Golf ist einfach Golf, aber nicht Golf. So, im Prinzip hast du ganz kurze Level, in denen du Golf spielst, aber du schießt nicht immer einen Golfball. Das fängt mit dem ersten Level an und es zeigt dir so, du spielst gerade Golf und du denkst dir, cool. Aber es stellt sich relativ schnell schon im zweiten Level raus, dass der Golfball auch der Mensch sein kann, der den Golfball schlägt. Oder das Sofa oder das Gras oder was den Entwicklern auch da gerade irgendwie einfällt. Es ist ein ganz, ganz kreatives Ding. Es macht wirklich viel Spaß. Die Level sind sehr kurz, dadurch werden sie nicht nervig. Es ist nicht unglaublich schwer, es ist sehr kurzlebig dadurch. Es macht einfach wirklich viel Spaß. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel im Endeffekt wird, weil ich glaube, das Spielprinzip nutzt sich natürlich relativ schnell ab. Aber das, was ich gespielt habe, war wirklich cool. Also wenn du das für einen Fünfer nachher kaufen kannst und es geht 2 Stunden, mega.
Ja. Ich glaube, die Entwickler haben gesagt, es ist ein Golfspiel für Leute, die Golf hassen.
Ja, und es passt richtig gut.
Und das ist aber ein geiler Claim, oder?
Mega. Also What the Golf ist wirklich so eine kleine Indie-Empfehlung. Einfach wieder, das zeigt wieder dieses Kreative, was Indies einfach mitbringen. Und das ist cool.
Ja. Ich habe mir nebendran angeschaut The Tourist. Mhm. Und ich wusste vorher gar nichts. Ich hatte nur einen Termin bei einem neuen Spiel von einem Entwickler, den ich sehr schätze, nämlich von Shinnen.
Okay.
Die sind aus München und die sind irgendwie schwer zu erreichen. Also die haben irgendwie immer keinen Bock auf so PR-Gesachen und so. Also die sind auch auf den Messen dann immer kaum vertreten, weil sie halt einfach sagen, wir sind ein kleines Team, es sind irgendwie 3 Leute, hauen aber so dermaßen die Power aus den Nintendo-Konsolen. Die machen seit 20 Jahren halt nur Nintendo-Spiele.
Echt krass.
Ja. Die haben im Game Boy, die haben ihre Engine entwickelt für den Game Boy Color und haben dann eben mit dem Advance und so weiter gemacht. Und es ist immer noch dieselbe Engine.
Wow.
Die haben ihre eigene Engine nur für Nintendo-Konsolen optimiert. Und dadurch, dass Nintendo eben auch immer weiter darauf ausbaut, können die halt wirklich auch Sachen rausholen. Du hast es vielleicht gesehen, dieses Fast Neo, ein unglaublich schnelles Rennspiel, wo man sich halt gefragt hat, wie holen die so eine Leistung aus dieser Konsole raus? Und genau diese Entwickler haben ein neues Spiel angekündigt. War vor der Gamescom eben nicht bekannt. Jetzt haben wir uns angeschaut und das heißt The Tourist und man spielt tatsächlich einen Touristen. Ist total geil. Man kommt auf eine Insel und ist ein Tourist. Und dabei bleibt es aber natürlich nicht. Ja. Es ist aber ein gewaltfreies Spiel. Und die Optik, die hast du ja auch gesehen, oder? Ja. Es ist unglaublich putzig. Es hat mich sofort an 3D Dot Heroes erinnert.
Ich muss sagen, ich mochte das gar nicht. Oh, ich fand leider das komplette Spiel gar nicht gut.
Es war
so langweilig. Es tut mir so leid. Und gerade so, es ist ja so eine Blockoptik, kann man ja einfach sagen. Es sind die Charaktere, die Umwelt, alles besteht aus Blöcken. Und das hat mich einfach so abgeturnt. Es hatte mich auf mich so, weiß nicht, so Bootleg Minecraft Vibes und ich weiß nicht. Irgendwie hat mich das leider gar nicht gecatcht.
Also ich bin ja ein bisschen paar Takte älter als du.
Ja.
Es war halt sofort dieses, oh, wie cool sieht das denn aus, weil es sind Voxel.
Ja.
Also ich weiß, was du meinst mit Minecraft. Es ist aber so, es gibt keine Pixel, sondern jeder Pixel ist ein Block.
Ja, genau.
Und das nennt man dann eben Voxel und auf dieser Engine ist es aufgebaut. Und es hat so ein bisschen so eine Tilt-Shift-Optik. Also es hat so ein bisschen eben so diese Dioramen, die man vielleicht auch kennt. Man schaut so von schräg oben auf diese Welt und hat diesen kleinen Touristen, der hat dich der an irgendwen erinnert, dieser Tourist?
Nee.
Der sieht aus wie der Tom Selleck.
Okay.
Ja, und sie hatten eben am Anfang diesen Charakter mal entwickelt, der hat so ein Hawaii-Hemd an und so einen fetten Schnauzer und sie können ihn natürlich nicht Tom Selleck nennen, den Schauspieler. Und dann haben sie ihn Tom Select genannt.
Oh, geil.
Ist in dem Spiel jetzt nicht mehr drin, aber es war so eine kleine Anekdote, die er mir erzählt hat. Aber ich finde das Spiel so geil, weil das ist so eine Mischung aus irgendwie so Zelda-Flair. Mhm. Hat's ja trotzdem, ja, das stimmt. Weil du bist auf dieser Insel, mhm, und auf dieser Insel hast du dann eine Aufgabe, so ein, mhm, Mysterium. Ist, mhm, aber komplett gewaltfrei. Also du läufst, ja, dann rum, löst kleine Schalterrätsel. Und mit jeder Münze, die du findest, kannst du dann zum Shop gehen und dir neue Bücher kaufen. Und als Tourist hast du ja viel Zeit zum Lesen. Und da lernst du dann eben halt neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel dich an Klippen, an Vorsprüngen festzuhalten. Kannst dadurch natürlich wieder neue Rätsel lösen und hüpfst dann wirklich mit so einem Motorboot zwischen den Inseln hin und her und löst dann eben verschiedene Rätsel. Also ich habe mega, mich hat das total geflasht, das Spiel. Ich habe da mega Bock drauf, weil es halt so einen ganz eigenen Charme versprüht hat. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn dich die Optik nicht anmacht, dann ist das Gameplay wahrscheinlich auch irrelevant für dich.
Ja, weil im Endeffekt, also ich habe, glaube ich, einen wesentlich kürzeren Part gespielt dazu. Ich bin halt wirklich nur auf dieser Insel rumgelaufen, habe ein paar Münzen eingesammelt, bin diesen Berg da hoch, da gab es ja dieses erste Rätsel, welche Schalter du drücken musst. Und dann war es das für mich und es war halt überhaupt nicht attraktiv. Also vielleicht würde es ist ja im Endeffekt, soll es ja ein Adventure sein, das ist jetzt auch so, ich sag mal, erste Mystery-Einflüsse so ein bisschen gezeigt hat. Es kann natürlich noch super cool werden. Das ist nur ein Ersteindruck.
Ja.
Aber, ja, keine Ahnung. Der Ersteindruck war für mich auf jeden Fall erstmal nicht so ansprechend.
Ja. Bin gespannt, was es, wie es dann wird im Spiel. Ja. Aber ich glaube, es hat Potenzial. Dann lass uns weitergehen zu etwas höher, also teureren Produktionen, meine ich jetzt. Also weg von den Indies zu, ich würde jetzt mal sagen, AA bis AAA. Ja. Nämlich Private Division. Ist ja diese neue Submarke, die bei 2K entstanden ist, die sich ja so ein bisschen so unter, also jetzt nicht so eine ganz arg AAA-Produktion wie Borderlands, sondern so eine kleine Etage tiefer. Da haben wir gestern schon über Kerbal Space Program gesprochen, was angekündigt wurde. Haben wir jetzt mal weggelassen. Das war so eine Sammelpräsentation. Wir haben 4 Spiele gesehen, Kerbal Space Program. Dann hatten wir Disintegration, Ancestors und Outer Worlds, die alle unter diesem neuen Label laufen. Und das war, bis auf Kerbal Space Program, habe ich auf alle 3 Spiele Bock.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Ancestors kommt
sogar... Also auf die anderen 3, meine ich jetzt, ja.
Ich glaube, Ancestors kommt sogar jetzt nächste Woche oder so schon raus. Also Survival, wo man im Prinzip einen Affen spielt und eben vor der
Natur... Oder einen Affenstamm oder so?
Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich auch nicht, ob es immer derselbe ist oder ob das wechselt. Und halt vor der Natur flüchtet und im Prinzip einfach... naja, überleben muss und eben auch sich entwickelt. Man hat auch in diesen Trailern auch gesehen, dass sie teilweise menschliche Züge angenommen haben, dass sie angefangen haben, aufrecht zu stehen, Waffen zu benutzen, um sich eben gegen Tiger zu wehren, wo sie am Anfang noch unterlegen waren.
Und das ist, glaube ich, dieser Evolutionsaspekt, der in diesem Spiel drinsteckt. Das ist ja von dem Assassin's Creed Schöpfer,
Miterfinder,
wie auch immer man das bezeichnen will. Und ich glaube schon, dass da die Vision unglaublich stark dahinter ist. Ja. Also, dass der schon so dieses Gefühl hat, das könnte jetzt so eine Spielserie werden, wo man eben diese Evolution nachspielt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass eben alles in diesem Spiel drinsteckt. Es beschränkt sich schon auf diese Survival in der Natur als ein Teil der Natur. Mhm. Aber in diesem Trailer, den wir gesehen haben, geht's eben, das hat dann aufgehört an der Stelle, wo die Affen zu Waffen greifen.
Genau.
Also, wo sie quasi kapieren, mit Stein kann ich ein Stück Holz anspitzen und dann als Waffe benutzen. Und das ist ja quasi so dieser Schritt zwischen der, also diese Evolutionsstufe, wo sich dann eben das Gehirn weiterentwickelt hat.
Genau.
Und ich bin halt sehr gespannt, wo das Spiel anfängt und wo es aufhört. Mhm. Also fangen wir jetzt wirklich schon als Affe direkt an?
Ja.
Fangen wir in der Ursuppe an? Also geht es so in die Spore-Ecke? Und das sind die Frage haben sie irgendwie immer noch nicht beantwortet, finde ich, für mich. Also zumindest jetzt nicht hier auf dieser Präsentation.
Es wirkt auf jeden Fall so, als würdest du irgendwie so als kleiner Babyaffe starten und dann quasi immer aufwachsen und eben weiter. Aber ich bin auch sehr gespannt.
Spiele ich mehr Generationen, so würde ich jetzt mal vermuten.
Ich bin sehr gespannt, aber ich werde es auf jeden Fall spielen, weil es auch optisch einfach, das haben wir noch gar nicht gesagt, einfach wirklich hübsch ist. So.
Ja.
Und auch, es wirkt sehr präzise, weil sie dann auch teilweise über Bäume gelaufen sind und das wirkte schon alles sehr gut gemacht einfach.
Es wirkt auf jeden Fall sehr erfrischend, weil so ein Spiel in der Form hat es jetzt ja auch noch nicht gegeben.
Ja.
So ganz ohne Story. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass man eben einen Affen spielt, aber wenn der dann stirbt, übernimmst du halt vielleicht einen anderen und dein Stamm entwickelt sich wahrscheinlich mit jeder Evolutionsstufe, die du da gespielt hast, wie so ein Roguelike, wahrscheinlich weiter.
Ich denke,
so würde ich es jetzt vermuten.
Ja, ich vermute auch.
Oder so würde ich es mir wünschen, vor allem.
Vor allem bin ich auch gespannt, wo es endet. Endet es dann wirklich mit Menschen?
Genau.
Mit einem Höhlenmenschen oder so? Bin gespannt.
Ja, also mal Städte gucken. Wird man keine bauen,
so sah
es nicht aus. Vielleicht im DLC.
Hat man City-Builder drin.
Ja, oder ich meine, das ist ja prädestiniert dafür, dann den nächsten Teil zu machen mit der nächsten Evolutionsstufe.
Ja.
Gut, dann hatten wir Disintegration.
Ja.
Ein Spiel, wo wir bei der Opening Night Live Show gestern gedacht haben, ja okay, das sieht halt aus wie Destiny.
Ja.
Ja, der Trailer sah aus wie Destiny, die Charaktere sehen aus wie Destiny. Dann habe ich gestern ja schon angekündigt, ich habe das Gameplay jetzt gesehen und gespielt. Und tatsächlich ist es sehr viel weniger Destiny, als man denkt. Wir haben ein Match gespielt, ein Multiplayer-Match. Und es soll natürlich auch eine Singleplayer-Kampagne geben. Aber wir haben jetzt eben diese Multiplayer-Geschichte gezockt. Und es ist eigentlich gar kein First-Person-Shooter, wie es im Trailer den Eindruck macht. Man steuert es zwar wie ein First-Person-Shooter, aber du bist auf einem Raumgleiter, der eben wie bei Destiny auch so ein Gleiter ist, aber der bewegt sich wie so ein Luftschiff. Also du kannst eben nach oben, nach unten, links, rechts strafen und hast dann aber eben auch diese Höhe. Das heißt, du kannst auch von oben runterschießen. Und das Ungewöhnliche für einen First-Person-Shooter ist, du hast eben nicht nur deine eigene Primärwaffe und eine alternative Waffe, sondern hast noch drei Helfer. Du hast dann noch so einen Tank, drei verschiedene Unterstützer, denen du Kommandos gibst. Also wie so Minions, die quasi mit dir mitlaufen, denen du direkt Kommando geben kannst, lauf dahin, beschütze diesen Punkt, die AI gesteuert sind, aber du kannst eben deren Spezialattacken auch nutzen.
Ja. Und ich finde, da darf man sich von den Trailern halt nicht irreführen lassen, weil für mich haben sie den Eindruck erweckt, einer ist in dem Gleiter und die anderen steuern die anderen. Und das ist ja gar nicht so.
Auch im Singleplayer nicht.
Genau, und im Multiplayer läuft halt jeder in diesem Vierer-Squad rum. Und wenn du dann im Dreier-Team spielst, bist du halt mit 12 unterwegs. Ja. Und das muss man sich halt, da muss man drauf achten, wenn man das guckt.
Und das hat ordentlich Spaß gemacht. Das war richtig geil. Also das war dann so ein Capture-the-Flag-Modus, wo immer eine Gruppe, also wir waren glaube ich zu dritt oder zu viert auf der einen Seite, haben angegriffen, mussten die Flag sozusagen holen. Aber es war nicht gleichzeitig Capture-the-Flag, sondern du musst die Flag in dein Lager bringen, die anderen verteidigen nur. Ja. Es gab aber eben zwei, sodass die, was man sich immer untereinander absprechen musste, gehen die jetzt zu Punkt A oder Punkt B und klauen dort die Flagge. Das war dann keine Flagge, das war so eine Note oder irgendwas. Ja. Und das war wirklich packend. Also es war echt spannend, weil du dann eben immer nach jedem Tod, wenn du dann stirbst mit deinem Gleiter als der Pilot, dann kannst du eine neue Klasse auswählen. Genau. Und diese Gleiter haben dann eben unterschiedliche unterschiedliche Waffen, die steuern sich schon sehr gleich. Aber der eine hat halt eher Raketen, der andere hat eher Defensivwaffen, der andere kann heilen. Genau. Aber die Squads haben dann eben auch unterschiedliche Fähigkeiten. Und dadurch kann man eben auch, wenn man verteidigt, dann eher auf eine andere Klasse sich zurückberufen. Das war echt cool.
Spaß gemacht. Also sah auch wirklich gut aus. Hat natürlich viele klassische Klassen, sag ich mal. Also da wirst du nicht groß überrascht, wenn du das spielst. Aber es hat auf jeden Fall seinen eigenen Touch und es könnte cool werden.
Ja. Und Zuhörer und Zuhörerinnen, die mich jetzt schon eine Weile hier begleiten, die wissen, dass ich beim nächsten Titel nur ins Schwärmen geraten werde, weil es von Obsidian ist.
Ja.
Es ist immer noch mein Lieblingsstudio, auch wenn sie unglaublich crappy Grafik, also die können einfach keine Charaktere. Ja. Aber Fallout New Vegas hat so einen speziellen Platz in meinem Herzen und es ist halt quasi die Fortsetzung von Fallout New Vegas in einem anderen Setting. Es steht zwar nicht Fallout dran, aber Outer Worlds hat so dermaßen Fallout New Worlds Flair mit mehr Science Fiction. Ich habe diesen Trailer oder dieses Gameplay ein bisschen gesehen, ich war sofort verliebt.
Der Trailer ist aber auch wirklich einfach so gemacht, dass du den einfach lieben musst, weil er direkt diesen Humor widerspiegelt, weil immer diese Diskrepanz geherrscht hat von dem, was der Sprecher gesagt hat und was gezeigt wurde. Das war einfach wirklich fantastisch gemacht.
Es war so ein Werbevideo sozusagen, ein Tourist. Also da sind wir wieder beim Touristen.
Du willst einen Job so und die haben dir das im Prinzip versucht schmackhaft zu machen und sagen dann so, ja, wir haben super Conditions. Conditions sind nicht garantiert. Und das war halt super.
Es hat quasi gleichzeitig erklärt, in welcher Welt man sich da befindet. Das war diese Halcyon Station oder irgend so. Also irgend so eine Planet, wo man eben sich bewerben soll für Jobs. Und der Sprecher hat so wie in so einem Werbevideo eben ganz tolle Benefits versprochen, wie du gerade schon gesagt hast. Und dann hat man gesehen, wie kaputt diese Welt wirklich ist, wie zerstört und kaputt die Charaktere dort sind. Genau dieser Fallout New Vegas Humor hat mich total angesprochen. Und es wird, glaube ich, halt so ein ganz klassisches Bethesda-Rollenspiel mit allem Positiven und Negativen, was so ein Bethesda-Rollenspiel hat. Es ist aber halt nicht von Bethesda. Aber Obsidian macht genau da weiter, wo sie aufgehört haben.
Die haben halt da einfach jahrelang so diese Erfahrungen mit diesem Spiel gesammelt und die lassen ja nicht los. Und die tragen sie mit ins nächste Projekt und deswegen wird man das da auch. Es tut mir leid, wenn man hört, wenn ich klatsche, dass ich gestikuliere einfach. Es tut mir leid. Ja, und das tragen sie einfach mit. Ne? Und das wirst du sehen und das haben wir jetzt schon gesehen und das wird im finalen Produkt auch so sein.
Und es ist halt aber doch nicht ganz Fallout. Es geht aber schon sehr in diese Ecke. Also sie wollen, glaube ich, schon genau die Leute, die mich ansprechen, die sagen, Fallout 4 war mir jetzt irgendwie nicht mehr Fallout genug oder war mir zu actionlastig. Man hat schon gesehen eben, dass du auch wieder diese Entscheidungen triffst, wie reagierst du auf die Leute. War, wie gesagt, kein absolutes Highlight, aber für mich absolut.
Ja, es ist wirklich gut.
Schwer zu beschreiben, aber du weißt, was ich meine. Ja, es sah jetzt nicht besonders grafisch ansprechend aus.
Nein, es hat einfach das gewisse Etwas.
Ja.
Und das reicht manchmal. Aber ich glaube, ich würde mal ein bisschen übergehen und dir was erzählen wollen, weil ja, ich habe zwei kleine Highlights mitgebracht. Und zwar zum einen No Straight Roads.
War das gerade Kritik, dass ich zu viel laber?
Nein, überhaupt nicht. Ich höre dir sehr gerne zu und die Hörer natürlich auch. Die hören den Podcast natürlich wegen dir und Micha. Aber trotzdem will ich gerne was über No Straight Roads erzählen. Das ist von Metronomic. Im Prinzip sind zwei der Macher Cousins. Der eine hat an Final Fantasy 15 gearbeitet, war da, glaube ich, Lead Designer, und der andere war Graphic Designer für Street Fighter 5, war das, glaube ich. Und im Prinzip ist No Straight Roads ein Music Game, aber es ist kein Rhythm Game.
Okay.
Das heißt, es hat einen ganz eigenen Artstil. Die Proportionen sind nicht natürlich, es ist alles in einem Comic-Look gehalten und wir befinden uns in Vinyl City. Und Vinyl City wird regiert von No Straight Roads, einer Plattenfirma, die größtenteils auf EMD oder wie diese Musikrichtung, irgendwelche elektronische Musik entsprechend.
EDM, Electronic EDM,
genau,
Dance Music.
Genau, spezialisiert ist und die lassen nichts anderes zu. Und wir starten im Prinzip als Zook heißt, glaube ich, der Drummer und Mayday die Gitarristin.
Also Grafikstil, ist das irgendwie Anime oder ist das irgendwie
Comic-Look, würde ich, würd ich sagen.
Ist das ein 3D-Look?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall starten wir im Prinzip mit einer Audition und wollen Rockmusik wieder beliebt machen. Und nachdem wir dort vorgespielt haben und auch einen der höchsten Scores bekommen haben, wurden wir trotzdem nicht angenommen und Rockmusik wurde in Vinyl City verboten. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, Rockmusik wieder groß zu machen. Und im Prinzip ist es, naja, Kampfsystem kann man sagen, so ein bisschen wie Kingdom Hearts. Das heißt, man läuft rum, man schlägt, hat dann entsprechend, das ist jetzt der Musikaspekt an der ganzen Sache, die Gegner greifen im Takt an. Das heißt, du kannst dich immer darauf einstellen, wann der nächste Angriff kommt, weil du es in der Musik hörst.
Aber dann zu elektronischer Musik.
Genau.
Okay.
Und
du bist aber nicht daran gebunden, weil du Rocker bist.
Genau. Geil. Genau, und das ist halt das Tolle daran, es ist nicht wie bei Cadence of Hyrule, wo du dich auch mit dem Takt bewegen musst, sondern du bist außerhalb davon. Dementsprechend ist es halt nicht wirklich ein Rhythm Game. Mhm. Das macht es halt unfassbar kreativ und die Bosse, da merkst du halt auch den Final Fantasy Aspekt dran. Man hat jetzt in der Demo einen Boss spielen können, der hatte drei Phasen, der hatte am Ende so dieses, weißt du, der wurde immer größer, immer gottmäßiger, eben das, was so Final Fantasy auch immer macht. Und es ist einfach wirklich ein sehr kreatives Spiel, was jedem so ein bisschen ans Herz legen möchte, der für sowas ein Herz hat. Wird für PlayStation, glaube ich, rauskommen. Auf jeden Fall im Auge behalten. No Straight Roads.
Klingt super spannend, weil es halt so ungewöhnlich klingt.
Ja, es ist wirklich, wirklich toll.
Cool.
Ja.
Hat es irgendwie auch Geschichte, also außerhalb dieser Bring Rock Music Back?
Also ich glaube, es möchte ganz viel Musikgeschichte erzählen. Mhm. Also ich glaube,
spielt Rock, es in unserer Welt? Nee, oder?
Nein, das Vinyl City ist halt eine fiktive Welt und es ist schon alles auch
mit. Aber spielt nicht auf der Erde, meine ich damit jetzt.
Vielleicht eine fiktive Erde, aber
Dieter Bohlen nimmt die Weltregierung an sich.
Ja, so ungefähr. Nee, auf jeden Fall wollen sie, glaube ich, auch mehrere Genres durchgehen. Es ist nicht nur Rock und Elektronik, was am Ende abgedeckt wird, sondern ich glaube, sie wollen da einmal komplett durchgehen. Wird, glaube ich, ein sehr ambitioniertes, cooles Projekt. Ja.
Cool. Dann hast du noch Chris Tales. Bevor wir dazu kommen, würde ich dir noch erklären, was Avengers nämlich endlich ist. Ich habe es endlich verstanden.
Ja, ich noch nicht so wirklich.
Ich war heute bei The Avengers, bei Square Enix. Mhm. Und wir haben ja diese E3-Demo alle gesehen, wo man dachte, das ist halt so ein Schlauch-Action-Game, wo man einfach immer zwischen den Charakteren wechselt und einfach ein paar fetzige Kämpfe hat. Mhm. Fetzige Kämpfe, ich hab's wieder gesagt.
Oh Mann. War das ein Kritik?
Nee, wir haben gestern schon über das Wort fetzig gelacht. Ich werde alt.
Wort.
Ich werde alt. Ich benutze jetzt alte Wörter.
Mann, du bist doch ein Knocker-Typ.
Also, den Level haben wir natürlich auch gespielt. Das ist aber wirklich nur das Tutorial-Level. Es war genau so wie auf der E3-Demo, hat sich auch genauso angefühlt. Mhm. Man hat alle Charakterklassen, alle Charaktere von Iron Man über Hulk, Black Widow, was war noch dabei? Captain America. Mhm. Das war es, glaube ich.
Ja.
Hat man alle mal. Hulk. Thor natürlich.
Achso, ja.
Hat man alle.
Ja,
stimmt. Hat man alle kurz ausprobieren können und die haben sich alle sehr unterschiedlich gespielt. Mhm. Logischerweise, Hulk ist halt eher so der Brawler und Black Widow ist halt eher die Gelenkige und natürlich als Iron Man und Thor kann man auch eben so Aerial-Kämpfe, also in der Luft schweben. Ja. Und das war aber wirklich nur das Tutorial und da hat es ja bei der E3 dann aufgehört, wo alle gesagt haben, ja und was meint ihr jetzt mit Singleplayer und Multiplayer und alles zusammen? Und dann haben sie sich gesagt, also gut, zur Gamescom erklären wir das jetzt endlich mal. Und dann haben sie uns eben noch eine In-Depth Präsentation gegeben, wie das Spiel denn jetzt nach diesem Tutorial aussieht. Mhm. Und es ist wirklich komplett anders, als man sich das bis jetzt vorgestellt hat. Mhm. Es ist eigentlich Da sind wir wieder. Es ist eigentlich Destiny. Mhm. Es ist Destiny mit einem Gameplay, was so an Spider-Man oder eben die Batman-Spiele okay. erinnert. Also eben keine Shooter-Mechanik, sondern eben Kampf-Brawl-Kombo-Mechaniken. Aber außerhalb alles drumherum ist komplett Destiny. Es geht eigentlich um Gear-Level-Grinden. Du hast deine, also nach diesem Intro sieht man ja, dass Captain America eben stirbt, die Avengers, ist kein Spoiler, das ist wirklich Intro. Das ist, das ist halt die Ausgangslage, die Avengers zerbrechen daran und es kommt eben eine neue Organisation, die eigentlich das ersetzt, was Tony Stark hat, nämlich die Stark Industries waren ja immer so diese Tech-Firma, aber keiner glaubt mehr an die Avengers und deswegen kommt AIM, A-I-M, Artificial Blablabla Machines, keine Ahnung was. Und dieses AIM hat natürlich einen bösen Background und natürlich übernimmt es irgendwie diese Menschheit mit ihren Maschinen und es spielt dann irgendwie halt ein paar Jahre später und du, deine Aufgabe ist es dann wieder von Grund auf diese Avengers zusammenzubringen. Ja. Also die haben sich komplett zerstritten und du hast dann eben diese verschiedenen Charakter, die dann eben die neuen Avengers bilden und du grindest wirklich komplett. Also du spielst entweder eine Story-Mission, dann geht's halt immer um den Charakter und um dessen Story-Arc. Also das heißt, du sagst auf der Overworld-Karte, du hast dann so einen Bordcomputer, wo du dann diese Landkarte siehst und da gibt's halt verschiedene Missionen. Ja. Und dann sagst du halt, okay, ich möchte jetzt eine Mission mit Hulk annehmen, dann spielst du halt eine Hulk-Mission und dann wird halt dem seine Geschichte weitererzählt. Wie er dann, und dann gibt's natürlich auch Überschneidungen, ja, und dann schaltet sich dadurch, weil er dann auf Iron Man trifft, eine neue Mission mit Iron Man frei und dann spielst du die und dann geht's da weiter und so weiter und so fort. Kannst du aber in komplett deinem eigenen Tempo machen. Das ist dann eher die klassische Seite. Und dann gibt's aber eben diese Multiplayer-Events. Da gehst du rein und das sind auch Story-Missionen, aber eben immer, die sehr viel mehr auf das Gameplay dann ausgelegt sind. Da kannst du deinen Charakter dann frei wählen und bist dann entweder alleine unterwegs oder du kannst halt sagen, Marvin, komm rein und dann kommt vielleicht noch der Micha online und joint auch noch dazu und dann spielen wir halt zu dritt, um dieses Avengers-Gefühl zu haben und erledigen diese Mission zu dritt.
Aber so Destiny-mäßig eine offene Welt gibt's nicht, oder?
Nee, es gibt keine offene Welt. Okay. Du wählst immer direkt den Level auf. Also wie bei Destiny, dass du halt sagst, komm, wir machen jetzt diese Mission auf dem Mond.
Ja gut, aber dann bist du ja trotzdem Planeten. Auf dem Mond und kannst dich da noch so rumbewegen.
Weißt nee, du? Das also ist ja nochmal... der Aspekt ist wirklich so, du hast dann den abgesteckten Levelbereich und dort gehst du dann schon sehr linear durch. Aber das haben sie noch nicht so genau erklärt. Ich kann mir vorstellen, da gibt's vielleicht dann auch so Raid-Bosse oder solche Geschichten. Aber was du eben immer bekommst, nach jeder Mission schaltest du halt neues Gear frei, also neue Ausrüstung, du levelst auf und bekommst dann die Erfahrungspunkte. Und es sah wirklich komplett aus wie bei Destiny. Du hast dann Items, die eben halt seltener sind, weil du eben nicht mehr Tony Stark und sein Reichtum hast, sondern dir das alles erarbeiten musst wieder durch diese Missionsketten. Und dann kannst du halt eben 1000 Kostüme freischalten und hast dann eben deinen Iron Man, der dann so und so aussieht mit der Silber... mit der Silberrüstung und mit diesem Tech-Tree, dass du sagst, er möchte eher auf die Laser gehen oder ich möchte eher ein Bild haben, der auf die Flug, auf die Raketen geht, auf Lenkraketen und so weiter und so fort.
Aber ist das Equipment dann charakterspezifisch wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, klar, natürlich.
Aber das stelle ich mir halt so blöd vor, wenn es wirklich Destiny-mäßig ist, da grindest du ja wirklich manchmal richtig doll, um den richtigen Hardcore-Premium-Loot zu bekommen.
Genau.
Aber jetzt wollen sie das natürlich auch immer erweitern. Also aktuell der Rooster sind die Avengers, die wir kennen, aber sie haben ja jetzt auf der E3 auch schon gezeigt, dass zum Beispiel Hank Pym, also Ant-Man, noch dazukommen soll. Und das stelle ich mir halt schwierig vor, weil du grindest ja dann schon so doll für einen Charakter und dann wird das noch immer erweitert und dann musst du das für alle machen und das ist ja wie Destiny fünfmal gleichzeitig spielen.
Ja, aber du hast ja bei Destiny auch die verschiedenen Charakterklassen. Hier hast du halt
ein paar drei.
Mehr. Ja, das stimmt. Aber dadurch, dass du ja immer dann, wenn du sagst, ich möchte jetzt mit, Ant-Man ist jetzt irgendwie neu, du hast dann irgendwie diesen Charakter, der jetzt neu dazukommt, dann hast du ja auch Bock auf so einen neuen Charakter, weil der hat ja wieder neue Kombos, ja, neuen Skillchen. Und bei anderen wirst du sagen, ja, pff, der interessiert mich jetzt nicht, was will ich denn jetzt mit Spider-Man oder sowas, weißt du?
Ja, aber trotzdem bleibt ja selbst, wenn,
also
wenn der
Spider-Man ist nicht confirmed, jetzt noch weniger seit dem Sony-Deal, aber du weißt, was ich meine. Wenn du auf den Charakter keinen Bock hast, dann nimmst du halt einen anderen.
Klar, aber ich meine jetzt in die Richtung, naja, gut, zwar sind die Moves anders, aber ich meine, die Missionen ändern sich ja nicht. Du hast ja keinen Bock, 100-mal die Mission mit jedem Charakter zu machen. Das wird ja.
Nein, aber die sind ja story-spezifisch auf den Charakter ausgelegt.
Ja, aber die Multiplayer-Events.
Und die Multiplayer-Events, die sind dann so offen, dass du mit einem neuen Charakter fühlt sich das ja wieder anders an. Also wenn du mit Thor spielst.
Ja, vielleicht fühlt es sich beim zweiten Mal noch anders an als beim dritten, aber wenn du das mit allen Charakteren machst, wird auch das nicht mehr.
Ich bin ja eh eher der Story-Spieler. Ja, also ich werde, glaube ich, diese Nebenmissionen nur nutzen, um ein bisschen zu grinden und zu leveln. Und aber andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass wenn du zum Beispiel jetzt Hulk spielst, dann sage ich, okay, dann spiele ich eher mit Thor. Weil dann bist du ja der Brawler, dann brauche ich nicht auch noch Iron Man sein, dann bin ich Thor und nutze die Blitzfähigkeiten. Ja. Und dann merke ich, oh, der macht ja auch Bock. Ja. Und dann kommt Micha dazu und sagt, Hulk finde ich blöd, lass uns mal irgendwie alle drei nur irgendwie Nahkämpfer nehmen oder. Also ich glaube, dass sich das halt auch wieder verändern wird und deswegen auch Spaß macht, je nachdem, mit was für Leuten du dann unterwegs sein wirst. Und ich meine, das ist Marvel. Die haben irgendwie 80 Jahre Geschichte da hinten dran. Die können halt tausende von Charakteren
bringen. Wie viele es auch einfach gibt, das ist ja...
Es ist so unfassbar.
Fass ohne Boden.
Und ich glaube nämlich, dass das halt auch das Konzept dahinter ist. Also immer wieder neue Charaktere zu bringen und dadurch eben immer wieder auch neue Spielreize reinzubringen. Und es wird ja auch wahrscheinlich ständig neue Levelpakete geben.
Klar.
Ja. Aber wie gesagt, allein für den Story-Modus, es hat sich sehr, sehr brachial angefühlt. Mhm. Es hat halt natürlich so ein bisschen diese ludonarrative Dissonanz, wenn man das beim Comicspiel überhaupt sagen kann, dass du halt irgendwie auch auf so Minions, auf die du triffst, dann mit dem Torhammer dreimal, viermal, fünfmal draufschlägst, je nach Schwierigkeitsgrad. Aber das Problem hast du bei Division oder so auch, dass die halt Sponges sind.
Ja.
Und natürlich macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass du mit dem Hammer draufschlägst und der steht immer noch. Mhm. Ja, das ist der fucking Torhammer.
Ja, klar.
Also, aber das, aber es ist mir beim Spielen nicht aufgefallen. Das war nur so beim Überlegen, aber im Spielen war das sich gut angefühlt.
Also ich bin sehr gespannt, ob es sich über die Story hinaus lohnen wird. Also klar, du hast die Möglichkeit, mit jedem Charakter zu spielen, weil es diese Branches gibt und alles. Aber ob du dann dranbleibst, das finde ich, ist noch die Sache, die ausstehen wird, wenn es rauskommt.
Was ich aber gut finde, dass sie halt gesagt haben, diese ganzen Updates kommen halt kostenfrei.
Ja, klar.
Also das ist tatsächlich ein Versprechen und ich weiß nicht, wie sich das finanziert.
Ja.
Es wird aber In-App-Purchases geben. Also du kannst Kostüme ohne Ende kaufen. Und da ist natürlich der Fundus auch riesengroß. Also sie haben schon gezeigt, es gab so einen Hulk mit so einem Anzug, weißt du, mit so einem Noir-Anzug, wie so ein Privatdetektiv. Und ich glaube, die Comic-Fans werden da Unmengen an Geld ausgeben und dann können sie damit eben auch den Content machen, der dann kostenfrei ist.
Es gibt ja so viele Kostüme, jeder Held hat ja alleine bei Iron Man in den Filmen hat er schon 10 verschiedene gefühlt. Naja. Gut, soll ich vielleicht mein letztes Spiel noch erzählen?
Ja, wir haben noch einen Indie-Titel dabei.
Ja, wir haben noch einen Indie-Titel dabei, der wirklich sich absolut lohnt, gerade für JRPG-Fans, weil in diesem Spiel steckt ein Legend of Dragoon drin, da steckt ein Final Fantasy drin, ein Bravely Default, ein Persona. Da steckt ganz, ganz viel drin, was JRPG-Fans lieben und das ist Chris Tales. Chris Tales ist im Prinzip ein Spiel, das...
Über einen Comedian, der schlechte Witze macht. Nein?
Leider nicht, nein. Es ist eine junge Frau, die Fähigkeit erlangt, in verschiedene Zeiten zu gucken. Optisch erinnert sehr doll an Child of Light. Alles ist hand-drawn. Alle Bilder, die wir sehen, sind hand-drawn. Und der Bildschirm ist jederzeit, wenn wir durch die Welt laufen, in drei geteilt. Das linke
jederzeit?
Jederzeit. Das linke Drittel ist immer die Vergangenheit. Die Mitte ist die Gegenwart und die rechte Seite ist die Zukunft. Das heißt, wenn wir so durch die Stadt laufen, dann sehen wir vielleicht auf der linken Seite gerade einen Shop, der neu aufgemacht hat mit einer Frau und ihrer kleinen Tochter. Wenn wir ein bisschen weiter nach links laufen, das heißt in Gegenwart laufen, sehen wir, dass die Frau vielleicht schon zur alten Oma wurde und die Tochter den Shop übernommen hat. Und in der Zukunft ist der Shop dann vielleicht weg, weil die Frau das nicht managen konnte.
Ich als Charakter bin immer in der Gegenwart?
Du als Charakter bist immer in der Gegenwart. Du hast einen kleinen Frosch-Companion bei dir, der die Möglichkeit besitzt, in die anderen Zeiten zu hüpfen und mit den Leuten. Und
wollte ich gerade sagen, wie soll ich denn mit jemand in der Zukunft interagieren? Wenn ich laufe, dann ist ja dort auch Gegenwart.
Genau, dafür hast du dann entsprechend deine Companions.
Okay.
Und dementsprechend musst du dann Sachen lösen und das ist halt auch der Twist an der Sache, du hast auch hier immer wieder Branches. Das heißt, das Beispiel, was wir in der Demo hatten, war, du hast ein Item bekommen und damit konntest du entweder die Apotheke retten und dafür sorgen, dass im Königreich die Medizin verfügbar bleibt in der Zukunft. Oder du rettest eine schwangere Frau, deren Haus kaputt gegangen ist und rettest quasi das persönliche Schicksal. Mhm. Und so Entscheidungen werden dir immer wieder vorgesetzt. Du musst gucken, wie du dich entscheidest. Und das
und du schickst dann quasi Future Frog schickst du dann vor und der redet dann mit dieser Person und dann kommt er wieder zurück.
Nein, du gibst dann quasi, du hast dann in der Demo war jetzt das Beispiel, du hast eben dieses Item bekommen und das hast du dann der Person in der Gegenwart bekommen und gegeben und die Person hat dann daraufhin hat die Zukunft von
ihm. Also du führst keine Dialoge mit den Zukunfts- und Vergangenheitsleuten?
Nein. Okay. Da wird tatsächlich nur über den Frosch interagiert. Und das ist die eine Komponente. Dann gibt es noch eine schöne Overworld, die auch sehr...
Ohne diese Dreiteilung,
genau. Die ist ganz süß, sieht aus wie selbstgebastelt, wo dann auch so das Schloss da steht und es wirkt so wie ein Papier, das angelehnt
ist. Okay, also so stilisiert.
Genau, also ganz, ganz schön. Und gerade die zweite Komponente ist eben der Kampf. Und da wird eben das Zeit, ja, Feature, das Core, die Core Mechanik, sag ich mal, nochmal anders verwendet. Und zwar ist da tendenziell alles in der Gegenwart. Mhm. Du hast aber die Möglichkeit, selektiv links die Vergangenheit oder rechts die Zukunft einzustellen und sagen, ich möchte, dass du in die Zukunft springst. Hast du beispielsweise einen Gegner, der im Erwachsenenalter ist, stellst die Zukunft ein, ist er vielleicht tot. Genau. Ja. Das ist tatsächlich so. Oder, und das finde ich an der Stelle ganz spannend, beispielsweise ich zaubere Feuer auf meinen Gegner und das löst natürlich den Effekt Verbrennen aus, mhm. Damage over time, ich gehe in die Zukunft, ganz viel Time ist verstrichen, er ist gestorben durch den Effekt, ohne dass ich was gemacht habe. Und das sind halt so Kleinigkeiten, womit sie spielen. Und
also es ist quasi wie eine Spezialfähigkeit, kannst du die Gegner in die drei Zeitzonen hin und her wechseln.
Dabei ist es aber immer so, dass links Vergangenheit, rechts Zukunft ist und du hast dann nachher auch eine Party, JRPG-typisch und manche haben eben auch die Fähigkeit, einen Gegner von rechts nach links zu schlagen.
Ja, weil du links und rechts jetzt gerade sagst, also JRPG stelle ich mir jetzt eben wie die ganz alten Final Fantasies vor, also so rundenbasierte Kämpfe,
ja, genau.
Oder?
Okay. Ja, genau. Das bleibt alles, das ist genauso, wie man es kennt. Es hat ein wunderschönes Kampfmenü, das sehr an diese Persona-Sachen erinnert, die ja immer sehr schrill und groß und es ist wirklich wunderschön. Also das, wenn man auch nur einen Funken Liebe für JRPGs hat, dann sollte man sich Crystals angucken.
Mich ja gut zuhören.
Ja.
Nee, aber das hat mich auch total angesprochen, weil es eben diesen recht erfrischenden Ansatz hat mit diesen drei Zeitzonen.
Ja.
Und ja, das ist super. Also ich habe es jetzt hier auf der Messe nicht gesehen, aber der Trailer sah schon sehr vielversprechend aus.
Wer das jetzt hört und denkt, boah, das würde ich mir gerne mal anschauen, gibt es eine Public Demo. Kann man es runterladen schon. Gerne anschauen.
Cool. Kommt ja auch schon bald dann, oder?
Nee, ich glaube, es dauert noch bis nächstes Jahr. Dann aber auch alle Konsolen mit Switch und Pipapo, sie wollen halt gerne einen zeitgleichen Release und dafür dann so ein bisschen Zeit lassen. Noch.
Genau. Das ist ein perfektes Switch-Spiel, glaube ich.
Ja, wirklich. Ist es wirklich, ja.
Weil man die Zeiten switcht. Okay.
Wow. Damit. Ja, mit einem Hammer-Gag beenden wir diesen Podcast. Ich finde es mega.
Ich habe mich nur an Kristalls Niveau angepasst zum Spiel passen.
Ich merke das.
Wunderbar. Marvin, das war wunderschön hier.
Ich fand's
wunderbar. Die Sonne geht so langsam
runter. Ja, es war eben noch sehr hell und jetzt ist es schon...
Ja, es war wirklich...
Es ist ein bisschen romantisch gerade
auch. Wir waren gerade noch in der Vergangenheit, jetzt sind wir in der Gegenwart. Und wenn ihr den Podcast hört, ist schon die Zukunft.
Wow.
Wahnsinn.
Wir sind wie Chris... Jetzt wollte ich auch schon Crystal sagen. Crystals, ja.
Und natürlich sind wir auch morgen wieder in der Zukunft auf der Gamescom und werden wieder eine Tageszusammenfassung machen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir morgen anschauen werden. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dich hört man bei runaways.eu.
Genau, sehr gut gemerkt.
Ist eigentlich, könnt ihr jetzt auch Brexit nennen, oder?
Eigentlich
runaways
schon.
Aus der EU.
Ja, aus der EU, wir gehen einfach.
Ja.
Also wir nennen uns um mit Brexit. Dann weiß jeder, worauf wir hinaus wollen.
Der Brexit-Podcast. Ja. Bis morgen, auf Wiedersehen.
Tschüss.